Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 53, Manfred Steinkellner, Head of Executive Search, Steinkellner China Search. Manfred berät mittelständische Kunden zum Thema Personal. Dazu gehören Personalplanung, Personalbesetzung für weltweite Einsätze. Er hat mit Personalberatung für deutsche und österreichische KMU-Kunden, aber auch europäische KMU-Kunden in China angefangen. Er freut sich über die Kundenbindung aus dem China-Geschäft und begleitet jetzt die Kunden gerne in ihren Aktivitäten in weiteren Ländern und Kontinenten. Hallo Manfred, schön, dass du heute Zeit hast.
Hallo Xiaolong, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Danke.
Wie ich das richtig sehe, du sitzt in Österreich, richtig?
Genau, ich sitze direkt in den Bergen, ich sitze in Innsbruck.
Ja, schön. Ich habe tatsächlich ein paar österreichische Gesprächspartner und als Podcaster manchmal guckt man so gerne nach der Popularität. In Österreich habe ich einmal geschafft in Wirtschaftsthemen Podcast Platz 7. Das hat mich sehr gefreut. Ja, aber so Nebensache. Aber wir wollen heute eher über deine China-Erfahrungen sprechen. Wie kommst du aus Innsbruck so nach China? Wann war das denn?
Das ist schon eine Weile her. Das ist 2003 war das. Und ja, wie das halt oft so ist im Leben. Man hört etwas, glaubt es und denkt sich dann, das wäre interessant. Bei mir war das damals, dass die jungen Männer in Österreich grundsätzlich entweder zur Armee oder zum Zivildienst müssen. Und das war für mich weniger interessant. Deswegen habe ich nach Optionen im Ausland gesucht. Und damals hörte ich, dass es ein SOS-Kinderdorf in Nordostchina gibt und dort an der angeschlossenen Mittelschule, dass die Leute sehr, sehr motiviert seien, Englisch zu lernen. Und wie das halt so ist in jungen Jahren, ich glaubte das auch und habe mir dann gedacht, das wäre spannend. Das machen wir jetzt einfach mal.
Spannend, sicherlich auch eindrucksvoll. 2003, das ist fast 19 Jahre her. Was war für dich damals die krassesten Erlebnisse?
Ja, wie du weißt, das war die Zeit, wo es SARS in China gab, also sozusagen den kleinen Bruder von Covid. Und ich denke immer wieder zurück, dass das schon ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis war. Wir haben damals im Liu Shuixiang Sushi, im Foreign Students Dormitory gewohnt. Und das hat man dann, wie das halt in China so üblich ist, man hat das dann zugesperrt, bis man dann wieder erkannt hat, dass wir eigentlich unterrichten und raus sollten. Und somit waren wir von diesen, also es waren drei Österreicher zu dem Zeitpunkt drüben. Und diese drei Österreicher, die durften raus, während die anderen 47 Leute drinnen bleiben mussten. Und das führt dann zu, ja, nennen wir es mal spannenden Dynamiken.
Ja, das glaube ich. Gerade auch selbst im Jahr 2020 wundern sich viele Leute, wie hart oder wie konsequent China Covid-Maßnahmen durchführt. Und ihr damals 2003, in ganz jungen Jahren, hat das sicherlich ganz spannend erlebt. Aber das war für dich so spannend und auch vielleicht auch hoffentlich positiv, sodass du später entschieden hast, auch dann Sinologie zu studieren. Das habe ich festgestellt.
Also wir haben das war die erste Reise nach China und die hat 16 Monate gedauert. Wir haben unglaublich viel Positives erfahren. Wir haben viele tolle Leute kennengelernt. Wir haben viele tolle Menschen kennengelernt. In Nordostchina sagt man ja oft, obwohl es draußen kalt ist, sind unsere Herzen warm. Und diese Herzlichkeit, die haben wir oft gespürt. Und wir haben auch einfach, wie soll ich sagen, es war interessant. Es waren so viele neue Dinge, so viele neue Menschen. Auch die chinesische Sprache war eine Herausforderungen, die es zu meistern galt, weil einfach in GGH mit 1,5 Millionen Einwohner gibt es wenig Leute, die Englisch sprechen und somit ist die Verkehrssprache faktisch eben Chinesisch. Also ja, es war eine tolle Zeit, ganz, ganz tolle Erfahrungen und die haben dann auch dazu geführt, dass ich mich für das Sinologiestudium entschieden habe. Sonst hätte ich sicher was anderes gemacht.
Ich glaube, 2003 hat alles angefangen, hat dein Leben sehr stark beeinflusst, indem du nicht nur Studium, später auch beruflich dann auch viel mit China zu tun hast. Und nach dem Studium hast du dann gleich dein Unternehmen gegründet. Was hattest du damals als Hauptgeschäft?
Wir hatten damals begonnen im Bereich Kommunikation und Projektmanagement, Projektbegleitung für eine Vorarlberger Firma im Bereich Geothermie. Die haben überall in China, aber hauptsächlich zwischen Shanghai und Nanjing, haben die Geothermieanlagen gebaut. Und ja, war also sehr, sehr, sehr baustellenlastig, das Thema. Aber auch spannend, weil wir extrem viel rumgekommen sind und weil auch das schon Zeiten waren, wo China sozusagen grüner werden wollte. Aber auch das schon Zeiten waren, wo man immer wieder gesehen hat, auch in der Technik, wie leicht es ist, sozusagen aneinander vorbei zu kommunizieren zwischen Kunden und Auftragnehmer. Genau, das war damals die Enercred, hieß die Firma, das war unser erster Kunde.
Also mit meinem Begriff, ihr habt sozusagen eine Management-Beratungsfirma und du unterstützt europäische Kunden in solche Projektmaßnahme oder Baumaßnahme dann das Management also oder die das Projektgeschäft zu managen.
Genau. Wenn du jetzt im Endeffekt, egal ob jetzt oder vor 10 Jahren zurückdenkst, aus meiner Erfahrung zumindest in allen Projekten mit China ist Kommunikation immer ein Thema. Dadurch, dass ich verhandlungssicheres Chinesisch spreche, hilft es natürlich dem Kunden, dass du irgendwie weiterkommst in der Kommunikation. Und anfangs war unsere Aufgabe hauptsächlich die Kommunikation, als auch das, es ist ja immer das eine, was sagt man, und das andere ist, was will man eigentlich zum Ausdruck bringen? Und darin liegt natürlich immer sehr viel Potenzial für Missverständnisse, aber auch Chance für Verhandlungsspielraum, um hier beide Seiten irgendwie mal voranzubringen. Das ist das, woher wir gekommen sind und sind dann später direkter ins Projektmanagement rein, weil es natürlich auch für viele Projektleiter aus dem Westen schwierig ist, diese Nuancen zu sehen und zu verstehen. Ja.
Darf ich mal nachhaken, weil 2009 ist ja schon ein paar Tage her. Heute hat man bei der jungen Absolventen, Hochschulabsolventen schon gemerkt, viele auch gleich in die Selbstständigkeit gehen. Es gibt eine Art von Start-up-Kultur. In Deutschland zum Beispiel ist es in Berlin. In Österreich gibt es sicherlich auch Community, diese Start-up-Community. Vor 12 Jahren. Wie hast du damals entschieden, gleich in die Selbstständigkeit zu gehen, statt diese Tätigkeit, die du vorhin beschrieben hast, in eine Firma zu tun?
Ich glaube, es war einfach der Wunsch da. Der Wunsch, etwas Eigenes aufzubauen, war sehr, sehr stark. Und das Asset war faktisch die Erfahrung und das Know-how und sicherlich auch die Sprachkenntnisse rund um China. Die Zeit war vielleicht, je nachdem, entweder man kann sagen, sehr gut getroffen oder man kann sagen, noch ein bisschen früh. Aber ich glaube, es kam sozusagen vorwiegend aus diesem Wunsch, etwas Eigenes aufzubauen.
Ja. Ja, quasi du hast dieses Unternehmergen. Allerdings, du hast jetzt ein anderes Geschäft. Also du machst Personalberatung, Personalstrategie, Planung, aber auch die Besetzung. Wann kommt dieser Wendepunkt?
Begonnen haben wir 2009. Ist dann kontinuierlich mehr geworden, ist dann spannender geworden, größere Projekte, größere Aufgaben, mehr Firefighting, mehr auch Impact. Das ist das, was immer interessant war, die Frage, wo kann man etwas bewirken? Kulminiert ist es dann 2015, aber auch im Arbeitsaufwand kulminiert, wo man sagt, Jetzt war ich plötzlich eine Woche im Flugzeug, oder Entschuldigung, eine Woche in China, eine Woche in Europa, eine Woche in China, eine Woche in Europa. Dann gab es zwischendurch sozusagen kurz eine Babypause für mein zweites Kind. Und dann ging das wieder weiter und per Jahresende habe ich dann einfach für mich erkannt, funktioniert das Geschäft? Ja. Funktioniert Geschäft und Familie? Nein. Und somit gab es einerseits den bewussten Wunsch, das Geschäftsmodell zu ändern, und zeitgleich kam dann irgendwie damals die Semperit auf mich zu und hatte irgendwie in Shandong-Provinz, in Taizhuang, in einem Werk Bedarf für einen Operations Manager. Und so kam dann irgendwie das eine zum anderen, dass wir diese Transition eingeleitet haben. Also es war Ende 2015 und ab damals haben wir uns begonnen, darauf zu spezialisieren.
Ja, also mutig, aber auch logisch und konsequent, dass du diese Entscheidung getroffen hast, so wie du getroffen hast. Und das heißt, mit meinen Worten, hast ein neues Businessmodell seit 2015.
Genau.
In der Personalberatung. Und Personalberatung ist ja auch ein Bereich, wo viele Akteure gibt, viele Marktbegleiter. Und du hast das Businessmodell geändert. Heute hast du 15 Mitarbeiter oder
ja.
15 Mitarbeiter. Durchaus kann man sagen, das ist sehr erfolgreich gewesen, die 6 Jahre Entwicklung. Und wie hast du es so geschickt hinbekommen? Was waren für dich die Erfolgskonzepte?
Du kennst es ja, oft ist es natürlich Glück, oft ist es auch zum richtigen Moment am richtigen Ort zu sein.
Du bist ja so bescheiden.
Na, hatten wir schon viel Glück. Ich glaube, da gibt's ein paar Dinge. Was uns sicherlich geholfen hat, ist einfach die Thematik, dass man sagt, ich war vorher drüben. Dadurch, dass ich vorher drüben war, 2015, das heißt, brutto hatte ich da schon sozusagen 12 Jahre China-Erfahrung. Somit ist es natürlich mal grundsätzlich möglich, glaubwürdig einem potenziellen Kunden zu kommunizieren, dass man weiß, wovon man spricht. Das hilft schon mal, weil viele Personalberatungen, die natürlich da sind, die haben das Thema entdeckt, aber die europäischen Ansprechpartner haben diese China-Erfahrung nicht. Das ist sicherlich ein Thema, das uns geholfen hat. Was uns aber auch geholfen hat, ist halt dieses Interesse oder diese Neugierde sowohl am Kunden als auch am Produkt inhaltlich zu verstehen, was machen denn die? Und daraus ableitend einfach auch ein bisschen zu sehen, wen brauchen denn die? Eine Organisation, die Hightech-Produkte macht, braucht andere Leute im Vertrieb als eine Organisation, die vielleicht, weiß ich nicht, Reifen produziert oder Türgriffe oder die Scheibenwischer oder sonstiges. Das hat uns schon auch immer ein bisschen geholfen. Und auch heute, die Kunden, die bleiben, ich glaube, wir haben als Team und als Organisation, wir schaffen es, eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag zu legen. Auch hier, wir haben extrem, extrem tolle Leute, die zu uns gefunden haben, die viel, viel mehr Recruitment-Erfahrung haben. Zum Beispiel Cordula macht das schon seit 25 Jahren, Julia macht es auch schon seit guten 20 Jahren, und die einfach auch diese, auf Chinesisch würde man sagen, die bleiben einfach dran. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr wichtiges Asset im Team, weil ja das Headhunting, wie wir es betreiben, ist ja jetzt nichts, wo man sagt, ich hänge jetzt eine Job Description raus und dann warten wir, bis die alle kommen, sondern wir müssen schon suchen. Und manchmal sind es einfach auch Rollen, die nicht begehrt sind oder wo Kunden vielleicht auch nicht immer bereit sind, ganz so viel zu zahlen. Und das ist halt wichtig, dass das ganze Team einfach dran bleibt. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich schon eine wichtige Komponente.
Ich denke mal, was du beschrieben hast, würde ich jetzt sagen, auch Servicequalität, weil letztendlich geht es darum, Kunden besser zu verstehen, kann man dann auch besser den Service, die Service auch anbieten. Und Nachhaltigkeit oder in dem Prozess, das heißt, dass man auch die Intensität oder die Bearbeitungsqualität hochhält. Das sind alles natürlich Faktoren, die Qualität verbessern. Es könnte natürlich auch sein, in der Kundenauswahl. Habt ihr dann auch auf eine bestimmte Kundengruppe konzentriert oder berät ihr Kunden aus verschiedenen Branchen oder wie ist da eure Strategie?
Der Fokus ist im Endeffekt zu sagen, wir arbeiten mit Kunden, die wir grundsätzlich verstehen können. Wir sind keine Experten für Luxury Brands, für Rechtsthemen, für Architektur und so weiter, sondern wir sind meistens im technischen Bereich unterwegs. Das kann klassische, altmodische Industrie sein. Es ist sehr oft Hightech. Einer unserer Kunden, mit dem wir jetzt aktuell gerade sehr viel Freude haben, sitzt an der Schnittmenge von Software, Automobilindustrie und Halbleiter. Also das ist schon alles eher Bleeding Edge als Cutting Edge. Und das sind so Themen, wo wir viel drinnen sind und uns halt dementsprechend auch einarbeiten, um zu verstehen, was der Kunde tut und natürlich auch, wie das halt immer im Headhunting ist. Es geht halt auch um die Thematik, den Kunden zu lernen. Wenn der Kunde A sagt, meint er A oder meint er B oder meint er Z, was passiert? Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, weil unsere Intention die ist, Kunden lange zu halten und Kunden lange die richtigen Leute zu bringen. Und dafür müssen wir einfach auch die Organisation kennenlernen. Wenn man dann weiß, wie die Organisation tickt, kann man die richtigen Leute finden. Solange wir das nicht wissen, ist es noch ein bisschen schwieriger, erfolgreich zu sein.
Verstehe. Und du redest ja von gutes Verständnis mit dem Auftraggeber oder mit dem Entscheider, auch Vertrauen bilden. Ich denke, das ist auch ein Erfolgsfaktor von euch, weil du gerade von diesen Kollegen gesprochen, die alle lange Jahre Erfahrung habt, ihr sitzt ja physisch eher so wie du jetzt in Europa in der Nähe von der Auftraggeber. Könnt somit auch die Büro-Funktion sehr gut machen in der Auftragsklärung und dann die Auftragsabwicklung, die Suche dann tatsächlich findet in China statt. Das ist, glaube ich, auch eine gute Konstellation, oder nicht?
Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, du kennst es ja sicher auch, Xiaolong, es gibt einfach gewisse Menschen, die können sich gut verkaufen. Um jetzt aber in einen gewissen Job, egal ob es jetzt ein Fabriksleiter ist oder ein Geschäftsführer in einem Land, um in dem Land gut zu sein, muss die Person vor allem mit den Menschen in diesem Land können. Weil als Geschäftsführer, egal ob ich jetzt in Peking sitze oder in Suzhou oder sonst wo, ich habe dann das Team in China zu führen. Das Reporting geht nach Europa, aber das Team habe ich in China zu führen. Und deswegen haben wir recht früh begonnen, zwei Qualitätsstufen im Prozess einzuführen. Der erste Check ist von unserem lokalen Team, wo man einfach mal schaut, sozusagen funktioniert die Person auf Chinesisch? Weil darum geht es, dass diese Person in ihrer Rolle funktioniert. Und erst die Leute, die durch diese Stufe durchkommen, werden dann nochmal auf Englisch angeschaut und teilweise auch nochmal mit Industrieexperten oder die Amerikaner würden Subject Matter Expert nennen, um zu schauen, passt der? Und das sind dann auch wieder diese schönen Geschichten, wo wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Wenn wir dann schaffen, jemanden zu finden, der klappt, ist natürlich grundsätzlich mal jeder glücklich. Und dann kommen wir einfach auch dorthin, was sozusagen unsere Intention ist, ist, dass wir einfach auch mit dem, was wir tun, ein bisschen was bewirken und dass wir diese Brücken schaffen zu bauen. Weil wie wir vor der Aufzeichnung schon gesprochen haben, es geht immer darum, dass diese Brücke gebaut wird. Und das sieht halt jedes Mal anders aus und Vertrauen ist da ein ganz, ganz, ganz zentrales Element. Die Person kann noch so gut sein, wenn da warum auch immer das Vertrauen irgendwo am Anfang beschädigt wird, ist es schwierig, in der Gesamtkonstellation erfolgreich zu sein. Und solange dieses Vertrauen da ist, können diese Teams aber gemeinsam ganz viel bewirken. Und das ist auch ein bisschen unsere Aufgabe am Anfang, auf der einen Seite zu prüfen und zu schauen und den Leuten auf den Zahn zu fühlen, aber auch, du kennst es ja, manchmal gibt es vielleicht auch China-unerfahrene Management-Teams in Europa, die sind zwar reif, die sind zwar 55, 60, wie auch immer, Jahre alt, aber China-unerfahren. Das ist auch hier ein bisschen unsere Aufgabe, da mitzuhelfen und die ersten Grundsteine für das Vertrauen zu legen, weil vieles hängt halt vom Start der Beziehung ab.
Das stimmt, das stimmt. Das Vertrauensthema darf ich noch aufgreifen. Ich kann gut vorstellen, weil ihr so erfolgreich bei den europäischen, deutschsprachigen Kunden das Vertrauen schaffen könnt. Eventuell im Gegenteil wird ihr Schwierigkeit haben, auf demselben Niveau Vertrauen zu schaffen bei den chinesischen Kunden. Ist das der Fall oder habt ihr auch chinesische Kunden in eurem Geschäft?
Haben wir. Zum Beispiel ist die CNU, ein Wälzlagerhersteller, einer von unseren chinesischen Kunden. Unsere Erfahrung ist die, wenn man beginnt, etwas aufzubauen in Europa, schickt man oft die eigenen Leute. Gibt sicherlich Ausnahmen, aber das ist das, was wir oft sehen. Wo wir dann reinkommen, ist, wenn diese Organisationen wachsen. Und wenn man dann zusätzlich zum, meinetwegen, chinesischen Kernteam europäische Spezialisten oder im klassischen Modell deutsche Techniker für das Engineering sucht, dann kommen wir rein. Oder wenn man Vertriebskräfte innerhalb von DACH oder innerhalb von Europa sucht, dann kommen wir rein. Genau, aber das ist dort so unser Zugang. Was wir einfach merken, ist grundsätzlich immer, wenn es über die Grenzen hinweg geht, dann kommt ein Teil von unserer Stärke zu spielen. Ja, dieses Internationale ist ein bisschen Teil von unserer DNA. Und genau.
Was, glaube ich, auch ist eure Zukunftsstrategie, oder nicht? Ich habe jetzt so gelernt, wie du erzählt hast, immer mehr Kunden von euch, die ihr in China betreut habt, haben den Bedarf bei euch gemeldet, in anderen Ländern oder Besetzungsauftrag für andere Kontinent an euch getragen. Ist es so ein Einzelfall oder eine Corona-Spezialsituation oder siehst du als ein genereller Trend?
Nein, wir haben im Endeffekt vor zweieinhalb Jahren begonnen, irgendwie für unsere Kunden eben auch außerhalb von China zu besetzen. Damals waren die ersten Rollen in Deutschland, haben dann einfach wiederum aufgrund des guten Teams und der Deutschlandkompetenz, die zum Beispiel Kernteammitglieder mitgebracht haben, gesehen, das klappt auch, das geht auch, und haben dann begonnen, das Geschäft sozusagen auch nach Europa reinzuspiegeln. Und was wir einfach auch gemerkt haben, wir haben eine sehr simple Kundenstrategie, die da lautet, wir halten Wunschkunden für 7 Jahre. So. Das bedeutet einfach, dass wir grundsätzlich gute Arbeit machen müssen. Weil wenn wir keine gute Arbeit machen, können wir den Kunden nicht halten. Ja, das können wir. Wir können das verstehen. Wenn wir nicht liefern, was wir versprechen, dann geht der Kunde. Punkt. Und aus dem raus, aus der Erkenntnis, wir können das, aus dem Wunsch, den Kunden länger zu halten und auch die Kunden, die schon in China sind, das sind meist recht internationalisierte Kunden. Das heißt, das sind Kunden, die sind schon irgendwo aus Europa rausgewachsen. Meistens für viele technische KMUs, die aus Europa rauswachsen, die gehen zuerst nach Amerika und dann nach China. Ausnahmen gibt es auch, aber das ist oft die Richtung. Und aus dem heraus hat sich einfach das entwickelt, was wir jetzt als Langfriststrategie zurzeit fahren, ist Kunden bewusst global zu begleiten. Und das heißt einfach auch, wir besetzen im Headquarter, wir besetzen in Nordamerika und wir besetzen eben auch in China und oder APAC.
Das finde ich wirklich toll, weil das ist ein sehr gutes Beispiel, wo ein KMU, was du ja bist, durch China ein positives Geschäft aufgebaut habt und die Geschäftsentwicklung positiv hinter sich gelassen hat und dann in den nächsten Schritt dann auf andere Märkte übertragen kannst. Das ist wirklich, wirklich top, weil ich aktuell spüre ich für viele meiner Kunden, auch KMU sind, die haben grundsätzlich ein Zweifel an dem chinesischen Markt in der Zukunft von der Langfristperspektive her, gerade durch Corona, Reiseeinschränkungen nochmal bestärkt. Ist China noch ein Zukunftsmarkt, ja oder nein? Und mit deinem Beispiel kann man ja noch zeigen, ist es sogar noch über China hinaus, wenn man in China erfolgreich aktiv ist und da hat man noch eine Belohnung noch für den globalen Markt. Und wie ist deine Beobachtung? Ist es da aktuell zur Corona-Zeit für China, für die KMUs noch ein Thema oder wie ist das in deinem Umfeld?
Ich sehe einfach, dass ob jetzt sehr kleine Organisationen wie unsere oder dann einfach Kundenorganisationen, 1000 Mann, 1500 Mann, 2000 Mann und darüber hinaus, die haben schon sehr, sehr viel Potenzial in China und auch wie du vorher gesagt hast, die machen einfach mit China, wenn sie die Augen dafür haben, machen sie normalerweise auch das Potenzial rundherum größer. Mit einem Team in China kann ich punktuell Korea, Japan besser abdecken, bedienen, kann irgendwie neue Wachstumsmärkte oder neue Produktionsmärkte gegebenenfalls wie Vietnam bedienen, kann aber auch riesengroße Länder wie Indien oder wie Indonesien zumindest ein Auge drauf werfen. Ich habe ein bisschen ein Fenster in die Region, das ist das eine. Das andere ist schon, dass viele Organisationen vor allem durch Corona, sie sind gehemmt. Durch Corona gibt es jetzt Quarantäne. Früher hat man aus meiner Erfahrung raus China sehr oft so betrieben, dass man sagt, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann fliegt jemand nach China, dann machen wir die Lösung dieser Probleme, dann machen wir das Know-how-Transfer und so weiter und so fort. Aktuell, verständlich, durch die Quarantäne fliegen kaum Leute nach China. Aber was, glaube ich, schon auch passiert ist, ist in diesen letzten 18 Monaten, ist irgendwo Europa weiter geradeaus gefahren und China ist irgendwo abgebogen. Da gibt es andere Marktdynamiken und diese Marktdynamiken, glaube ich, muss man ein bisschen im Auge behalten, weil China ist kein Selbstläufer. Der chinesische Markt ist zu schnell drehend, dass man irgendwie sagt, das funktioniert einfach. Und da gibt es schon immer wieder Herausforderungen für Organisationen, die kein Auge drauf haben, deren Team vor Ort vielleicht nicht stark genug ist, die einfach auch die Wettbewerbsfähigkeit nicht haben, die sie jetzt brauchen. Und da gibt es schon viel, viel Handlungsbedarf. Deswegen hoffe ich, dass die Organisationen mit dir reden. Oder mit anderen Leuten oder zu uns kommen, wenn sie ihre Teams wettbewerbsstärker gestalten wollen. Sonst gibt es, glaube ich, vielleicht für den einen oder anderen eventuell auch ein böses Erwachen, wenn man dann nach 2, 3 Jahren wieder mal nach China fliegt und merkt, ups, das hat früher anders ausgesehen. Ne?
Ich habe tatsächlich auch positives Beispiel von einem KMU-Unternehmer, kann ich berichten. Der sagte ganz offen zu mir: Schau mal, ich fahre jetzt, also ich mache jetzt das China-Geschäft nicht, weil ich erwarte, dass ich direkt aus China sehr viel Umsatz generieren oder Gewinn generieren kann für mein deutsches Geschäft, für mein Unternehmen, sondern wenn ich das nicht mache, mein Produkt wird spätestens in 2, 3 Jahre auch in China hergestellt. Wenn die wiederum nach Europa kommen, da habe ich vielleicht in der unvorbereiteten Situation große Herausforderungen. Das ist so seine Sichtweise, ne?
Und ich denke, das ist schlau. Wenn man China, ich habe es früher immer Strategic Monitoring genannt, dass man in China in einem regelmäßigen Abstand, zum Beispiel alle 3 Monate, einfach evaluiert, welche Wettbewerber sind da, wer kommt mit dem Produkt, warum so oft, einfach auch um zu verstehen, wie schnell sind die. China dreht sich oft schnell und Firmen, die letztes Jahr noch Gummistiefel gemacht haben, machen heuer Atomkraftwerke. Ist jetzt überspitzt, aber ist oft wirklich fast so. Und einfach, um ein bisschen Gespür zu kriegen, kommt da jemand? Wie schnell kommen die? Sind die ernst zu nehmen? Ab wann sind sie ernst zu nehmen? Ich denke, das ist sehr zielführend, sehr simpel, kostet wenig Ressourcen und hilft aber den Unternehmen auf einer globalen Ebene absolut.
Ja, lieber KMU, heute habt ihr einiges gelernt von Manfred, von seiner eigenen Erfolgsstory, von einem Management-Beratungsunternehmen zu Personalberatungsunternehmen entwickelt und auch erfolgreich ist in der zweiten Phase Globalisierung seines Unternehmens mit China, auch aufgrund von China-Geschäft. Das ist, glaube ich, ein cooles Beispiel. Ich freue mich sehr, Manfred, dass du heute Zeit hast. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ich hoffe, dass du schnell beantworten kannst.
Wir werden sehen.
Super. Du warst ja sehr vor Corona natürlich sehr oft in China. Was ist eigentlich deine Lieblingsstadt?
Meine Lieblingsstadt in China? Ich glaube, es ist bei mir tatsächlich Wuxi oder Beijing. Es ist zu Peking. Ich habe an der Beihang später dann studiert, Uni für Luft- und Raumfahrttechnik, und Peking hat schon einen sehr, sehr tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Ja.
Und dein Lieblingsessen auch von Peking oder woanders?
Yang Rou Chuar, also die Schafsspieße, die kommen jetzt nicht unbedingt aus Peking, sind dort aber oft. Beim Lieblingsessen natürlich mir schwer, da könnte ich jetzt irgendwie sehr, 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 sehr lange drüber sprechen. Auch ein Sichuan Hotpot wird bei mir nie missachtet werden. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge aus vielen Regionen in China.
Also magst alles, ich merke das schon, nicht unbedingt ein, das Lieblingsgericht. Wenn du in, auch beim Essen, wenn du in China im Hotel bist, was du ja lange warst, nimmst du das internationale Frühstück oder das chinesische Frühstück?
Mit Frühstück habe ich schon bei meiner ersten China-Reise zu kämpfen gehabt. Da habe ich 6 Monate gebraucht, bis ich begonnen habe, die Baozi als chinesisches Frühstück wahrzunehmen. Und dann war ich aber fixt. In den Hotels ist es tatsächlich sehr oft das Internationale. Ja.
Sehr schön. Hast du ein Buch- oder Filmempfehlung für diejenigen, die China sich informieren möchte, wo nach deinem Geschmack das China widerspiegelt?
Von den aktuelleren Dingen habe ich, glaube ich, wenig, aber etwas, ein Film, der für mich einfach viele Themen verbindet, die für die noch nie in China waren, Anziehungskraft besitzen. Das ist tatsächlich Hidden Tiger, Crouching Dragon. Sehr, sehr alt, aber sehr viel Ästhetik, auch sehr viele, ja, Kung-Fu-Szenen, aber schöne Kung-Fu-Szenen. Und das ist so auch eins der spannenden Dinge, die ich an der chinesischen Kultur finde. Man muss lernen, den Eisberg ein bisschen unter das Wasser zu sehen. Es offenbart sich nicht alles, es zeigt sich nicht immer alles sofort. Deswegen dieser Film, genau.
Deswegen gehe ich heute Abend auch ins Kino, gucke den neuen James Bond Film.
Ja, das werde ich von mir auch hoffentlich bald mal kennen.
Ich suche auch mal den Eisberg unter dem Wasser heute, das verspreche ich dir.
Bei James Bond hast du den schnell gefunden.
Ja, sehr schön. Ich habe noch meine letzte Frage. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wer aus deinem Umfeld ein China-Experte ist, der auch sich für so ein Gespräch mit mir interessiert ist? Hast du eine konkrete Person vielleicht im Kopf?
Da müsste ich noch mal ein bisschen nachdenken, wer dann wirklich will. Grundsätzlich kann ich mir vorstellen, die Barbara Scharrer ist Anwältin mit GSK und hat frühestzeiten das Rödel-Geschäft aufgebaut. Ja, das cool. könnte was sein. Der Hans Karg ist ein Sinologe, der sitzt, glaube ich, in Hamburg, wenn ich es nicht falsch habe. Kommt aus der, hat viel in Pharma- und Medizintechnik gemacht. Der könnte auch was sein. Also vielleicht die zwei Leute oder alternativ, wenn es auch ein Nicht-Unternehmer sein darf, den Stefan Geiger vom Kinoforum.
Alle drei klingen für mich sehr spannend. Ich kenne alle drei nicht persönlich. Also wenn du da Verbindung hast, sehr gerne für eine Empfehlung. Ich mache heute mal einen Cut, aber wir bleiben in Kontakt. Besten Dank für deine Zeit. Schönen Gruß nach Österreich.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.